Dieses Mal spreche ich über das dritte Gebot. Beten wir erstmal zusammen nochmal. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist als Fleisch gewordenes Wort. Wir preisen dich dafür und wir danken dir aber auch für das Wort, das wir lesen dürfen für die Bibel, für dein Wort, Herr. Wir bitten dich, dass du heute kommst und dass du in uns sähst aus diesem Wort, dass du uns in Klarheit gibst, mit den Ohren unseres Herzens zu hören. Amen. Die 10 Gebote. Noch kurz eine Einleitung. An wen richten sich die Gebote? Das Volk Israel. Jawohl. An das Volk Gottes. Das ist interessant. Weil, wenn man davon ausgeht, dass diese Gebote und dass dieses ganze Gesetz an die Heiden sich genauso richten, dann blickt man am Hauptproblem der Heiden vorbei. Die Heiden werden eines Tages nicht das Problem haben. Ich muss kurz sagen, mit Heiden meine ich diejenigen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Die werden eines Tages nicht das Problem haben, dass Gott sie fragt, hast du gestohlen? Hast du falsches Zeugnis gegeben? Sondern die werden das Problem haben, dass sie nicht in den Himmel kommen, dass sie in die Hölle gehen, weil sie keine Beziehung zu Jesus Christus hatten. Ja? Das ist ihr Hauptproblem. Dass sie sich nicht an dieses Gesetz halten, das ist ein Nebenproblem. Okay? Also diese ganzen Gebote und auch ziemlich viel von dem, was im Neuen Testament geschrieben steht, das richtet sich an Menschen, die durch die Vergebung und das Blut Jesu Christi eine Beziehung zu Gott haben, die erlöst sind und an die deswegen ganz andere Ansprüche und ganz andere Anforderungen gestellt werden wie an die Welt. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Für manche ist es das zweite Gebot. Das hängt damit zusammen, dass die katholische Kirche und die evangelische Kirche zum Teil etwas anders zählt. Ja? Aber nach der Zählweise, die auch zur Zeit des Alten Testaments üblich war, ist es das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Steht im 2. Mose 20, im Vers 7. Wenn wir eine andere Übersetzung lesen, dann heißt es da, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Andere Übersetzung zu falschen, zu lügenhaften. Was will dieses Gebot? Wenn wir flüchtig drüber lesen, sieht so aus, als würde dieses Gebot uns davon abhalten wollen, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Nicht den Namen Gottes zu nennen, nicht zu sagen, oh Gott, nicht zu fluchen, solche Sachen. Ja? Ist es das, was ihr zu diesem Gebot so gelehrt bekommen habt, gelernt habt? Okay, also was ich dazu gelernt habe, ist, du sollst nicht fluchen, du sollst den Namen Gottes nicht in den Mund nehmen, du sollst möglichst vermeiden, solche Sachen zu sagen wie, oh Gott, für Gott, ja, so, grüß Gott, sowas. Wenn das so wäre, dann könnten wir die Predigt jetzt abschließen. Ja, wenn man das so interpretiert, dann argumentiert man oft, wenn man so leichtfertig, oh Gott, sagt, dass da eine mangelnde Ehrfurcht vor Gott dahinter steht und das Ganze klingt ganz plausibel. Ich denke auch, dass Gott es wirklich nicht mag, wenn man seinen Namen in dieser Weise in den Mund nimmt, aber ich denke nicht, dass es in diesem Gebot darum geht. Dieses Gebot spricht nicht davon, dass man nicht, oh Gott, sagen sollte oder ach du lieber Gott oder sowas. Warum bin ich zu der Meinung gekommen, dass dieses Gebot von was ganz anderem spricht? Hat verschiedene Gründe. Einmal glaube ich nicht, dass Gott ein Problem mit seinem Ego hat. Ich meine, warum sollte er was dagegen haben, wenn jemand, oh Gott, sagt? Doch nur, wenn er so stolz ist auf seinen Namen, dass er das nicht mag, wenn man ihn in den Mund nimmt. Oder? Gott ist König, ob wir ihn jetzt preisen oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das ist. Ein anderer Grund, warum ich nicht glaube, dass dieses Gebot, wenn man es frei übersetzt, heißt, du sollst nicht oh Gott sagen, ist, wenn wir uns die 10 Gebote in der Reihe mal nacheinander anschauen, dann geht es im ersten Gebot um Götzendienst. Wenn jemand Götzendienst betreibt, ist er in Gefahr, abzufallen vom Glauben. Das ist ein ernstes Problem, das ist eine ernste Gefahr. Im 4. Gebot geht es darum, den Sabbat zu halten. Im 10. geht es um die Begierde, des nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Esel, Rind und so weiter zu begehren. Da geht es darum, dass man im Herzen etwas über Gott setzt. Wenn man das tut, ist man wiederum in der ernsten Gefahr, von Gott abzufallen. Du sollst nicht töten. Johannes schreibt, ich bin gewiss, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich trägt. Also, wenn jemand tötet, dann ist er ernstlich in Gefahr, von Gott abzufallen. Und dann soll das zweite Gebot heißen, du sollst nicht O Gott sagen. Ja, verrat mir mal, wo da die Gefahr ist. Wenn ich 500 Mal O Gott sage, falle ich ab. Alle anderen Gebote richten sich dagegen gegen etwas Böses, was im menschlichen Herzen wohnt. Alle anderen Gebote richten sich gegen etwas, was einen dazu bringen kann, dass man Gott hinten ansetzt, sich immer weiter von ihm entfernt und irgendwann abfällt. Und dann soll dieses zweite Gebot heißen, schimpf nicht mit dem Namen Gottes. Ein anderer Grund, warum ich nicht glaube, dass dieses Gebot das heißt, das ist, dass die Pharisäer das genau so interpretiert haben. Wenn die Pharisäer ein Gebot so verstehen, wie ich das verstehe, dann haben wir beide wahrscheinlich Schwierigkeiten damit, das richtig zu verstehen. Es war genau das, was die Pharisäer gesagt haben. Sie haben gesagt, dieses Gebot heißt, du darfst den Gottesnamen Jahwe nicht aussprechen. Deswegen steht in der Luther-Übersetzung überall Herr, in Großbuchstaben, da stand überall das Wort Jahwe. Und sie waren so bedacht drauf, den Gottesnamen weder zu hören, noch zu lesen, noch zu sprechen, dass sie das alles aufgrund dieses Gebots und aus lauter Ehrfurcht ersetzt haben durch Herr. Da kommen dann solche Sachen wie O Herr, Herr, einmal kleingeschrieben, einmal groß geschrieben. Ursprünglich stand O Herr, Jahwe. Also das ist was, was mich misstrauisch gemacht hat. Wenn die Pharisäer dieses Gebot so verstanden haben, dass du nicht sagen sollst, O Gott, dann stimmt es wahrscheinlich nicht. Man könnte noch weiter gehen und sagen, alle anderen Gebote sind im Lauf von hier bis hier, da fängt das Neue Testament an, mal ein Stolperstein gewesen, über den das Volk Gottes gestolpert ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Bileam hat die Israeliten dazu verführt, dass sie alle gemeinschaftlich Hurerei betrieben haben. Das Volk Gottes ist drüber gefallen über das Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Gibt es auch eine Phase in der Geschichte des Volkes Israel, wo sie darüber gestolpert sind, dass sie alle gelogen haben. Wenn wir in den Propheten nachlesen, über was die Propheten sich beschweren, dann finden wir sowas in der Richtung. Götzendienst. Muss ich weiterreden. Wir finden in der Geschichte des Volkes Israels Phasen, in denen sie Baal, Asherah und was weiß ich wen alles angebetet haben. Bild von Gott soll man sich keins machen. Ja, und was machen sie gerade, als Mose mit den Gesetzestafeln vom Berg kommt, hüpfen ums goldene Kalb und sagen, das ist ein Bild von dem Gott, der dich aus Israel geführt hat. Über alle anderen Gebote sind sie irgendwann gefallen, aber es ist mir aus dem Studium der Bibel und auch historisch einfach nicht geläufig, dass die Israeliten jemals drüber gefallen wären, dass sie alle rumgelaufen wären, gesagt hätten, oh Gott, grüß Gott, führt die und so weiter. So gemeinschaftliche Sünde im dritten Gebot. Schließlich, was heißt Missbrauch? Das Gebot heißt ja, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Missbrauchen ist beispielsweise, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich beauftrage irgendjemand, in die Stadt zu gehen und irgendwas für mich zu machen oder zu verkündigen oder sonst was. Und sie soll das in meinem Namen machen. Wie würde sie dann meinen Namen missbrauchen? Indem sie unterwegs den ganzen Weg über meinem Namen murmelt oder sowas. Oder indem sie in meinem Namen etwas völlig anderes weitergibt. Was heißt das? Den Namen missbrauchen. Das heißt, die Autorität, die ich ihr gegeben habe, sie darf in meinem Namen sprechen, zu missbrauchen, indem sie etwas anderes sagt. In diesem Fall, die Autorität, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, was anderes zu verkündigen, diese Botschaft zu verändern und verschiedene andere Dinge zu machen. Sind wir eher in der Richtung, in der das Gebot gemeint ist. Den Namen von jemandem zu missbrauchen, heißt, ich habe die Vollmacht, in seinem Namen zu sprechen. Ich habe eine Bankvollmacht von ihm. Oder, wie in diesem Beispiel, ich habe wirklich die Vollmacht, er hat mich beauftragt, ich soll rausgehen und irgendwas sagen und ich soll sagen, der hat gesagt. Wenn ich dann was anderes weiter sage, wenn ich das nehme, was er gesagt hat und das verändere, oder wenn ich mir was völlig Eigenes ausdenke, und behaupte, der hat es gesagt. Dann missbrauche ich seinen Namen. Richtig? Die Elberfelder Übersetzung, die war da hilfreich, um das rauszukriegen, weil die nämlich sagt, du sollst den Namen Gottes nicht zu falschem, zu nichtigem oder zu lügenhaftem gebrauchen. Nebenbei, mir ist aufgefallen, dass das wirklich eine ernste Sache ist. Es gibt unter den 10 Geboten genau 2, bei denen Gott mit Strafe droht. Das ist das 2. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst vor diesen Bildern nicht niederfallen, sie nicht anbeten, denn ich bin ein zorniger, eifernder Gott, der Heimsucht bis ins 3. und 4. Glied. Ja? Das 2. Gebot, bei dem noch Androhung von Strafe ist, das ist eben dieses Gebot, du sollst den Namen nicht missbrauchen, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Bei allen anderen Geboten steht keine Strafandrohung da, die kommt dann hinterher summarisch. Bei einem Gebot steht noch ein Segen da, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Die anderen Gebote stehen alle ohne Strafe, aber auch ohne Segen da. Wir hatten uns soweit durchgearbeitet, dass wir gesagt haben, der Missbrauch des Namens Gottes, das könnte damit zusammenhängen, die Autorität und die Botschaft zu missbrauchen, die Gott einem gegeben hat. Wie war das bei den Israeliten? Kam das jemals in der Geschichte des Volkes Israel vor, dass sie die Botschaft, die ihnen Gott gegeben hat, verändert haben? Die Botschaft hieß, es gibt einen Gott, er liebt die Menschen, er hat Interesse an ihnen, es gibt einen Weg zu ihm. So die Kurzfassung. Im ganzen Gesetz ist es etwas länger, aber schlussendlich läuft es darauf raus, es gibt einen Gott. Ein großes Problem der Heiden war, gibt es einen Gott? Ja? Viele heidnische Gebete, wenn man die sich durchliest oder mal anschaut, dann heißen die, O Macht, wenn es dich gibt. Die waren sich immer unsicher. Gibt es da was? Wenn ja, hat das Interesse an mir? Das war ein großes Problem für die Heiden. Natürlich. Die wussten ja nicht sicher, ob es einen Gott gibt. Die haben zwar da ihre Weihrauchschalen angebracht und ihre Gaben gebracht, wenn der Blitz eingeschlagen hat und all diese Dinge, aber sie waren sich nie sicher, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht? Und die Antwort von Gott an die Welt war das Volk Israel. Jawohl, es gibt einen Gott. Jawohl, er hat Interesse. Er hat Liebe und es gibt einen Weg zu ihm. Kann jeder mit dieser Definition der Botschaft leben? Hat das Volk Israel, die Pharisäer, die Priester diese Botschaft jemals verdreht? Wir lesen uns mal kurz durch, was der Chef sagt, als er wiederkommt. Weh euch, schriftgelehrten Pharisäer, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr auch nicht hinein. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr durchzieht Land und Meer, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Ist er es dann geworden, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle. Doppelt so schlimm wie ihr. Das ist Matthäus 23, Abvers 13. Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes sollte man lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aushiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voll Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Toten, Gebeine und Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, Von innen her seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Soweit das, was der Herr dazu sagt, was die Israeliten, Schriftgelehrten und Pharisäer aus der Botschaft gemacht haben, in seinem Namen. Ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Was haben sie gemacht? Sie haben aus dieser Botschaft eine Menge von Regeln gemacht. Was wir vorher gesagt hatten, dass die Botschaft ist, es gibt einen Gott. Gott liebt dich. Der ist auf der Suche nach dir. Es gibt einen Weg. Haben sie Dinge draus gemacht? Es gibt einen Gott und wenn du ihm gefallen willst, musst du diese 1483 Regeln halten. Du hast beim Tempel geschwört? Ja, bist du denn blöd? Du musst beim Gold schwören. Das ist überhaupt keine Ahnung. Also wenn du Gott gefallen bist, musst du beim Gold schwören. Du hast beim Altar? Wir haben da eine unglaubliche Menge von komplizierten Regeln und Gesetzen draus gemacht. Du hast da einen Roman drüber gelesen, der von einem jüdischen Rabbi handelt, Milch und Fleischgeschirr zusammen abgewaschen? Das ist ja Wahnsinn. Das ist Gott ein Gräuel. Du bist mit Butter an einen Tisch gekommen, an dem schon Fleisch gegessen wurde, das ganze Essen wegschmeißen, ist unrein geworden. Ich glaube, diese Botschaft ist massiv verfälscht worden. Bis jetzt können wir uns entspannt zurücklehnen. Bis jetzt haben nur die Juden Fehler gemacht. Jetzt ist die Frage, wie heißt die Botschaft heute? Und was ist heute draus geworden? Die Botschaft heute heißt, es gibt einen Gott, er liebt dich, er hat Interesse an dir, es gibt einen Weg zu ihm. Überraschung, ist die gleiche Botschaft wie damals. Aber es geht anders weiter. Dieser Weg heißt Jesus Christus, er ist eine Person. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche Botschaft. Es ist die Botschaft, Gott selbst hat Interesse an den Menschen, er hat ihn nicht nur einfach geschaffen, mal angefangen, und dann schaut er dem zu, dreht Däumchen, sondern er greift aktiv ein und er liebt uns. Und er hat einen Weg aufgemacht, wie wir als gefallene Menschen mit ihm in Beziehung treten können. Damals war das der Weg, den die Israeliten dann zu diesem grauenvollen Gesetzeswerk gemacht haben. Und heute ist es Jesus Christus, der Sohn Gottes. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat er gesagt. Wie kann man das heutzutage missbrauchen? Wenn wir aus dieser Botschaft ein Komm in die Gemeinde, komm in diese Gemeinde oder dieses christliche Werk, das musst du unterstützen oder sonst was in der Richtung machen, ja? Dann sind wir auf diesem Weg, auf dem die Pharisäer waren. Wir sind noch nicht so weit, wie die Pharisäer waren, als Jesus so mit ihnen geschimpft hat, aber wir setzen uns auf dem Weg in die Richtung, ja? Weg von der Botschaft, weg von der Person Jesu und hin dazu, irgendwas zu schaffen, was man einhalten kann. Paulus hat es mal so schön gesagt, er hat gesagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt als ich, der sei verflucht. Etwas ungewöhnlich für einen Verkündiger, gell? Da hat er nochmal wiederholt, was ich gesagt habe, wiederhole ich, der sei verflucht. Also, lassen wir uns aber jetzt nicht die schwere Last aufladen, ja, Herr, bin ich immer noch ganz dicht dran an dir, sondern das ist wieder mal eine Frage der Herzenseinstellung, ob wir diese Botschaft verfälschen wollen, ob wir jetzt irgendein tolles Werk haben, das in unserem Herzen den Stellenwert Jesu einnimmt, oder ob Jesus da ist und wir an seinem Reich arbeiten. Das sind die beiden Alternativen. Bei den Pharisäern war nicht mehr Jahwe auf dem Thron ihres Herzens, sondern wir sind die tollen Schriftgelehrten, wir sind diejenigen, die Ahnung haben, und das Volk Israel und dieses System von Gesetzen und Regeln. Und sie haben wirklich, Jesus selbst sagt, ihr durchzieht Land und Meer, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Sie haben gearbeitet für ihre Gemeinde. Und macht aus ihm ein Kind der Hölle so schlimm wie ihr. Doppelt so schlimm wie ihr. Ja, das ist furchtbar. Ist das alles? Nein. Es gibt noch mehr, wo wir den Namen Gottes missbrauchen können. Oder wo der Name Gottes missbraucht wird. Wir hatten vorher gesagt, die Möglichkeit, den Namen Gottes zu missbrauchen, ist zweifach. Einmal, ich nehme das, was derjenige mir gegeben hat, in dessen Namen ich sprechen darf, und verfälsche es. Und das andere ist, ich spreche was ganz Eigenes. Mach gleich was ganz anderes draus. Wir hatten vorher als Beispiel genommen, dass sie einmal in die Stadt geht und die Botschaft ein bisschen verdreht und einmal was völlig Eigenes sagt. Gucken wir mal so ein Beispiel an. Die Propheten sind voll davon, wo Gott sich darüber beschwert, dass das Volk Gottes was ganz anderes sagt, als er eigentlich meint. Im Buch Jeremia, im 6. Kapitel, ab dem 13. Vers, da steht: Sie alle gieren, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um. Sie heilen den Schaden meines Volkes obenhin, indem sie sagen: Friede, Friede. Und doch ist nicht Friede. Erklärung: Das Volk Gottes war am Abfallen. Hier, die sind abgefallen von ihrem Gott. Sie haben nach unrechtem Gewinn gegiert. Was ist dann passiert? Die Leute, die Gott eingesetzt hatte, damit sie aufpassen und sagen: Stopp, wir gehen auf dem falschen Weg, zurück zu Jahwe, zurück in die Beziehung, die haben gesagt: Friede, ist alles in Ordnung. Ach so, ja, dann wenn du da gefallen bist, ist nicht so schlimm. Das finden wir bei vielen Propheten, dass die sich darüber beschweren. Was bringt jemand, der im Namen Gottes spricht, dazu, was völlig anderes weiterzugeben, wie das, was Gott ihm gegeben hat? Warum tut er das? Irregeleitet, nicht aus bösem Willen. Aus Menschenfurcht, genau. Beschwert sich Gott auch öfter darüber, dass die Leute aus Menschenfurcht einfach das gesagt haben, was dem Volk gefallen hat. Menschengefälligkeit, ja. Aus Eigennutz oder um anderen eine Gefälligkeit zu erweisen. Bequemlichkeit, ja. Da fallen uns sofort eine ganze Menge Leute ein im Alten Testament, die das gemacht haben. Eli, Bileam, der sich kaufen ließ, ja. Ich denke, darauf läuft es raus. Einmal aus Eigennutz sprechen, aus Selbstsucht sprechen. Einmal um eigene böse Ziele gut zu heißen. Der Eli, der hat immer nur gesagt: Meine Söhne sind gar nicht so schlimm, ist alles in Ordnung. Die Söhne, die haben das Volk Gottes ziemlich getriezt. Und dann würde ich sagen, dass dieser Missbrauch des Namens Gottes sich definieren lässt, wenn man Menschen im Namen Gottes versucht, dazu zu manipulieren, ihren eigenen Zielen zu dienen, also denjenigen, die manipulieren, oder auch Gottes Zielen. Schwieriger Satz, habe ich aufgeschrieben. Also den Namen Gottes missbrauchen. Einmal die gute Nachricht uminterpretieren, das ist das, was wir vorher gesagt haben. Und dann zu behaupten, Gott hätte gesprochen, um böse Ziele gut zu heißen, aus Eigennutz, oder um Menschen im Namen Gottes dazu zu manipulieren, eigenen oder auch Gottes Zielen zu dienen. Da werden jetzt eine ganze Menge, Leute sagen, diese Definition, mit der kann ich nicht leben. Aber ich behaupte, dass Missbrauch des Namens Gottes ist, wenn Gott dir Autorität gegeben hast. Du kannst im Namen Gottes sprechen und du bringst Menschen dazu, durch Manipulation deinen eigenen Zielen zu dienen oder auch Gottes Zielen. Deinen eigenen Zielen, das ist eigentlich klar, oder? Aber Gottes Zielen? Hä? Da kommen wir nachher noch dazu. Erstmal der Punkt Manipulation. Das ist es, woraus mir ankommt bei Missbrauch des Namens Gottes. Manipulation heißt, ich bringe jemand dazu durch unfaire Mittel. Missbrauch. Wir müssen uns ganz bewusst sein, wir sprechen hier da über das Gebot, wo Gott sich gegen den Missbrauch seines Namens wehrt. Ich sage natürlich nichts gegen den Pastor, der seine Schafe im Herzen trägt und der vor seiner Herde hergeht und versucht, diese Herde dazu zu bringen, ihm nachzufolgen und Jesus Christus nachzufolgen. Ja? Dagegen sage ich nichts, muss ich immer ganz bewusst darauf hinweisen, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier gegen Autorität allgemein spreche. Jetzt mal wirklich den Fall vorausgesetzt: Ich habe eine Vision von Gott, was zu bauen. Und ich weiß, der soll bei mir mitarbeiten und er sagt nein. Obwohl Gott ihn tatsächlich dazu berufen hat, bei mir mitzuarbeiten. Ja? Wenn ich dann daran hinbagger und hinmanipuliere, dass er trotzdem mitmacht, mit Betonung auf manipulieren, dann ist das falsch, weil es ihn wegführt von Gott. Ja? Überlass doch lieber die Arbeit Gott. Lass lieber Gott dafür sorgen, dass er dahin kommt, wo er hin soll. Er hat mehr Mittel. Er hat fairere Mittel. Er hat ehrlichere Mittel. Aber dann selbst Hand anzulegen und jemand dazu zu bringen, diese Vision zu erfüllen, die Gott für ihn hat, das ist
habe mal einen Pastor getroffen, der hat es ironisch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gott liebt dich und ich habe einen wundervollen Plan für dein Leben. Was ich sagen will, ist, der freie Wille war Gottes Idee. Gott hat am Anfang die Menschen geschaffen mit der Fähigkeit, sich zu entscheiden, für oder gegen. Und wenn ich jetzt weiß, jemand, ich missbrauche dich nicht schon wieder als Beispiel, jemand soll irgendetwas tun, ich bin mir ganz sicher, von Gott aus gesehen, soll dieser jemand was tun. Und ich habe ihm das vorsichtig gesagt, ja, so dass er nicht unter diesen Manipulationsdruck kam. Und er sagt, nein, dann akzeptiert Gott das. Der Vater hat es akzeptiert im Gleichnis, dass sein Sohn gesagt hat, Vater, zahl mir all mein Erbe aus. Er hat dafür gehofft und gebetet und daran gearbeitet, dass sein Sohn wiederkommt. Aber er hat nicht den Sohn dazu gezwungen, manipuliert. In dem Fall wäre die Manipulation ganz einfach gewesen. Hier hast du 85, wenn du mit dem Bus weg bist und kein Geld mehr hast, dann kommst du wieder. Er hätte ihm nicht so viel geben müssen. Der Vater hat das akzeptiert. Gott akzeptiert es, wenn die Menschen vor ihm weglaufen. Nur die Kinder Gottes akzeptieren es nicht. Letztlich ist es doch der ganze Sinn, den Gott in seinem Reich hat. Er möchte, dass die Menschen freiwillig zu ihm kommen. Aus Liebe. Und nicht, weil irgendeiner, der tierisch gut reden kann, der überzeugende Bilder malen kann von all dem, was geschehen soll, sie dahin manipuliert hat. Da entsteht keine Beziehung zu Gott von. Da läuft man in die gleiche Richtung, schreit, hurra, für das Reich Gottes. Aber nach den gleichen Mechanismen hat man vor 50 Jahren hurra für was anderes geschrien. Was mache ich dann mit einer Vision? Wenn ich jetzt wirklich sicher bin, Gott hat mir aufs Herz gelegt, irgendwas zu machen. Naja klar, gib's weiter, erzähl weiter davon. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, irgendjemand steckt in Schwierigkeiten und ich weiß, wie es da weitergeht. Und klar, hilf ihm, Mensch, dafür hat der Herr dir den Eindruck gegeben. Alles, wogegen wir uns hier aussprechen, das ist diese Manipulation. Dieses, der Herr möchte, dass du. Wenn Gott sein Reich baut, dann baut er es. Wenn Gott nicht hinter dir steht, kannst du es vergessen. Machen wir mal in Matthäus 7, Vers 13 weiter. Da steht, geht hinein durch die enge Pforte. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind, die auf ihm hingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Wie wenige sind, die ihn finden. Hier haben wir auch wieder so einen Fall, die klassische Interpretation ist, hier ist die Welt, die breite, schöne, lockende Welt. Versuchung, na, wollen wir? Und dort drüben, da ist der enge, steinige Weg des Christenlebens, dass du bis zum Schluss durchhalten musst, obwohl der Weg so steinig ist. Aber ab und zu hilft dir Gott auch. Es ist so, wie die Stelle normal interpretiert wird, oder? Ja. Aber es geht weiter. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Aha. Jesus spricht hier. Wir haben einen breiten Weg, wir haben einen engen Weg. Und dann macht er weiter, passt auf, es gibt falsche Propheten, die sehen äußerlich aus wie Schafe, aber innerlich sind sie Wölfe. Was sind Wölfe? Schaffresser. Wenn wir die beiden Stellen zusammennehmen, dann heißt das vielleicht, dieser breite Weg, bei dem handelt es sich um den, diesen falschen Propheten zu folgen. Diesen Leuten, die aus der Botschaft ein System von Gesetzen machen. Diesen Leuten, die äußerlich im Schafspelz kommen, ja, die fromme Sprüche bringen, Friede, Friede und all diese Dinge, aber innerlich reißende Wölfe sind. Und der enge, steinige Weg ist der, das nicht zu tun. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Jeder gute Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden aber viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ups, vielleicht dreht sich die Stelle ja um das, wovon wir gerade geredet haben. Da tauchen eine ganze Menge Leute auf, die im Namen Gottes geweissagt haben. Gesagt haben, Gott spricht, geh in diese Richtung. Da tauchen Menschen auf, die im Namen Jesu Geister ausgetrieben haben. Die Wunder getan haben, die alles Mögliche getan haben. Die Vision hatten, die sein Reich gebaut haben. Und Jesus Christus spricht zu ihnen, geht weg. Ich kenne euch nicht. Ich glaube, diese Stelle ist die neutestamentliche Übersetzung, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt niemand ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Und dass diese enge Pforte, die ist, ich missbrauche den Namen Gottes nicht. Jesus Christus und die Beziehung zu ihm ist das Wichtigste. Ich möchte Tag für Tag in dieser Beziehung bleiben. Und der breite Weg ist, ja gut, Gott hat mich erlöst, aber in diesem Reich, da sind solche Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt mich ein bisschen aufblasen und aufbaue, dann werden sie mir alle nachfolgen. Das war jetzt die absichtliche Variante. Die unabsichtliche Variante. In bestem Treu und Glauben habe ich etwas anderes im Herzen als Jesus Christus. Etwas, was über ihm steht. Etwas, was mir aber wichtiger ist als er. An den Früchten, sagt der Herr, sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte sind offensichtlich nicht die Werke, die sie vollbringen. Die Früchte sind nicht das Weissagen. Die Früchte sind nicht böse Geister austragen, Wunder tun. Was könnten wir uns sonst für Früchte vorstellen? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung. Treue, Sanftmut, Keuschheit, ein Charakter, wie Jesus Christus ihn hatte. Daran können wir erkennen, dass jemand auf dem schmalen Weg ist. Nicht daran, dass er Vision hat. Nicht daran, dass Tausende ihm nachrennen. Nicht daran, dass die Leute umfallen, wenn er für sie betet oder sonst irgendwas. Sondern daran, dass wenn du vor ihm stehst und ihm in die Augen guckst, denkst, das ist Jesus Christus. Okay, was lernen wir für das Leben daraus? Von der Senderseite, was lernen wir daraus? Nicht in jedem Schritt sich zu kontrollieren und zu gucken. Nicht, ich habe diese furchtbare Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen. Das nicht. Du kannst Gott vertrauen. Aber darauf zu gucken, dass das Höchste in deinem Herzen Jesus Christus ist. Und nicht ein Ziel und nicht eine Vision und nicht irgendwas, was dir wichtiger geworden ist. Und auch, dass du andere nicht entsprechend damit belastest, mit anderen so umgehst. Manche Menschen brauchen das. Die sind so beschäftigt mit allem Möglichen, dass wenn du in deiner stillen Zeit für sie gebetet hattest und du hattest den Eindruck, dass du dann wirklich zu ihm sagen musst, halt, bremst mal, ich habe gebetet. Sie will dabei Sachen zu erledigen. Und du sagst, stopp, wart mal, ich habe einen Eindruck für dich. Ich glaube, Gott möchte das von dir. Ja, manche Menschen brauchen das. Aber manche Menschen hast du dann schon unter Druck gebracht. Hast du dann schon dazu gebracht, ach du meine Güte, das will Gott von mir. So viel von der Senderseite, von der Empfängerseite. Wenn das nächste Mal einer kommt und sagt, ich habe Vision, dann frag ihn, ob er Liebe hat. Wenn er keine Liebe hat, frag ihn, warum nicht. Frag ihn, woher er die Vision hat. Wo Gott ihn auffordert dazu. Frag ihn, warum er das nicht tut. Was allein schon 17 Mal im Johannesevangelium steht. Habt Liebe. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, das möchte ich nochmal wiederholen. Ich glaube, der Name Gottes, ihn zu missbrauchen, ist eine der Sachen, die im Volk Gottes im Augenblick am meisten verbreitet sind. Und über die am wenigsten geredet wird. Amen.